Platzt der Ampelhaushalt auf den letzten Metern doch noch? Darüber hat Christian Lindner im ZDF-Sommerinterview gesprochen und der SPD eine mächtige Ansage gemacht. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über ja, den neuen Haushaltsstreit der Ampel. Zum nächsten Mal gefühlt, aber ja, es ist wieder soweit. Christian Lindner hat neue Gutachten beauftragt für den Bundeshaushalt 25 und statt erstmal intern mit den Ampelkollegen darüber zu sprechen, ist er an die Öffentlichkeit gegangen und fordert nun Nachjustierungen in Höhe von 5 Milliarden Euro. In der Presse war euch von 17 Milliarden Euro die Rede. Das ist viel zu viel. Wer das schreibt, hat weder die Gutachten verstanden, noch den Bundeshaushalt 25 so richtig. Kommen wir gleich drauf, was die Hintergründe sind und schauen natürlich auf das ZDF-Sommerinterview des Finanzministers. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch hinweisen auf die NGO Fiscal Future. Hat der ein oder andere von euch sicherlich schon mal gehört, dort schließen sich junge Menschen zusammen, um für eine zukunftsfähige Finanzpolitik zu sorgen. Es gibt lauter Bildungsveranstaltungen, zum Beispiel hier eine Eventreihe zur Finanzierung der Transformation, lauter Texte und Social-Media-Beiträge und Fiscal Future sucht Verstärkung. Und ich dachte, wenn schon der ein oder andere von euch sich eh für Fiscal Future, für zukunftsfähige Finanzpolitik interessiert, dann wäre das doch was für euch. Beispielsweise hier eine Vollzeitstelle fürs Kernteam rund um den Bereich Kommunikation oder Bildungsarbeit. Den Link zu den Stellenausschreibungen seht ihr jetzt eingeblendet, packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Wichtig, Bewerbungsfrist ist der 19. August mit Motivationsschreiben und Lebenslauf. Seht ihr auf der Seite selber. Und neben dieser Vollzeitstelle gibt es noch eine Werkstudentenstelle, 10 bis 15 Stunden die Woche im Bereich Social Media. Auch die Details packe ich euch in die Videobeschreibung und verlinke euch das. Auch hier die Frist, 19. August. Fiscal Future macht wichtige Arbeit. Checkt das gerne aus. Mit dem Gründer und Chef von Fiscal Future, Karl Mühlbach, hatte ich hier auch schon ein Interview. Das verlinke ich euch auch nochmal. Also, Fiscal Future, Stellenausschreibung und sowieso bitte auschecken. Anlass des damaligen Interviews mit Karl Mühlbach war übrigens einer, der heute genauso wieder passt. Fiscal Future hat nämlich damals gemeinsam mit anderen Organisationen, zum Beispiel Fridays for Future oder Jugendgewerkschaften, einen offenen Brief an die jeweiligen Minister gesendet, der Ampel, mit dem Tenor, ihr spart unsere Zukunft kaputt, bitte hört auf damit. Und das ist eigentlich der perfekte Übergang in das Sommerinterview von Christian Lindner, in das wir damit mal einsteigen.
Hallo Herr Lindner.
Hallo Herr Schmiese.
Sie kommen aus dem Westen, aus dem Westen Berlins. Das hier war ja der westlichste Punkt vor über 35 Jahren, den man in West-Berlin erreichen konnte. Kulturforum und wenn wir da rüber gucken, Potsdamer Platz, inzwischen bebaut, im Osten der Stadt. Wenn wir in den Osten Deutschlands gucken, dann sieht es noch ein bisschen trüber aus als jetzt der Himmel.
Das ist aber eine Überleitung, die Ihnen da gelungen ist, an so einem sonnigen Tag.
Für die FDP. Kein schöner Ausblick in den Osten Deutschlands. In einem Monat.
Abwarten.
Nehmen Sie in einem Monat drei Landtagswahlen. Ja, aber was uns wundert ist, dass die FDP, weil wir ein bisschen hier über Ost-West, deutsche Einheit, da hat die FDP regiert, war die stolze Partei Hans-Dietrich Genschers, dessen Nachfolger Sie sind. Spielt aber im Osten die FDP jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Wie kann das sein?
Sie stellen es als Tatsache dar, wir kämpfen in drei ostdeutschen Ländern, um weiter eine Stimme der Freiheit im Parlament zu sein. Ich glaube, die Themen, die ich von Ostdeutschen höre bei meinen Veranstaltungen oder auch aus meiner Familie, ich habe ja Verwandtschaft in Ostdeutschland, das sind eigentlich Themen, die uns in die Karten spielen können. Die wirtschaftliche Entwicklung, keine Bevormundung im persönlichen Bereich, in der privaten Lebensführung, Technologieoffenheit beim Klimaschutz, also kein Verbot des Verbrennungsmotors und Steuerung und Kontrolle bei der Einwanderung nach Deutschland. Themen, für die wir stehen und wo ich glaube, dass wir gerade auch den Menschen in Ostdeutschland ein gutes Angebot machen können.
Also, dass die FDP für wirtschaftliche Entwicklung steht, ist mir mal neu. In den drei Jahren Legislatur, die Christian Lindner als Finanzminister hinter sich hat, hat er es jedenfalls noch nicht bewiesen, denn also viel Fortschritt gab es da nicht. Die deutsche Wirtschaft krebst seitwärts.
Aber seit Sie diese Themen auch vertreten, seit die Ampel regiert, sind Sie eigentlich aus vielen Landtagen auch in Westdeutschland entweder rausgeflogen oder zumindest aus der Regierung gedrängt worden. Haben Sie da eine persönliche Verantwortung als jetzt am längsten agierender Parteivorsitzender der FDP nach Hans-Dietrich Genscher?
Als Vorsitzender.
Selbstverständlich.
Da trage ich immer die Gesamtverantwortung für meine Partei und das schon seit über 10 Jahren. Und klar ist, dass die Ampelkoalition für die Freien Demokraten und unsere Anhänger eine große Herausforderung ist. Wir setzen viel von unseren politischen Überzeugungen um und können die Politik prägen. Denken Sie etwa nur an die steuerlichen Entlastungen, die die FDP auf den Weg gebracht hat. Aber
ja, die tatsächlich auch die größten Milliardenposten sind, Milliardenreformen, die es so gibt, die Ampel so umsetzt. Das heißt, der kleinste Koalitionspartner kann sich die größten Beträge rausschneiden aus dem, was tatsächlich an Reformen umgesetzt wird. Ja, wenn man überlegt, was haben die Grünen jetzt für Klimaschutzmaßnahmen bekommen, außer die 60 Milliarden, die von Corona zu Beginn überführt wurden in den Klima- und Transformationsfonds und das Heizungsgesetz, ja, was nun ja ein großer Flop geworden ist und total ja runterdimensioniert wurde, ist da nicht viel zu sehen. SPD noch weniger zu sehen. Muss man schon sagen, Christian Lindner ist offensichtlich ein guter Verhandler, weil er als kleinster Koalitionär viel für sich rausschneidet. Nur kommt das scheinbar trotzdem nicht an. Wie auch, ja, wenn er sagt, die FDP steht für wirtschaftliche Entwicklung, aber die Wirtschaft hat Krise. Ja, nicht so glaubwürdig.
Aber für viele unserer Unterstützerinnen und Unterstützer ist eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, um es das Freundlichste zu sagen, gewöhnungsbedürftig.
Jetzt sieht es für keine der Regierungsparteien sonderlich gut aus bei den Umfragen. Das liegt auch an dem Streit und dem Knirschen in dieser Ampelkoalition. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen und das machen wir.
Ah, selbstverständlich will man mal wieder im Öffentlich-Rechtlichen über den Streit an sich reden. Dass das für die Journalisten so ein Aufhängerthema ist, dass die sich da untereinander streiten. Also der Streit per se irgendwie so attraktiv ist, statt, keine Ahnung, mal darüber zu reden. Wir zoomen jetzt mal raus und es gibt seit 20 Jahren quasi steuerpolitischen Stillstand. Es gibt keine große Reform mehr, die gemacht wurde. Immer nur Mini-Stellschrauben, die gedreht wurden. Warum eigentlich? Wie sollte das Steuersystem der Zukunft aussehen? Warum machen sie da so wenig? Oh, hat das was mit der Schuld? Nein, stattdessen immer nur dieses Klein-Klein. Oh, wer hat was gesagt? Oh, jetzt ist Christian Lindner zuerst rausgegangen mit einem neuen Gutachten. Oh, jetzt müssen wir aber mal gucken, was der Kanzler aus dem Urlaub dazu sagt. Oh, gibt es jetzt Streit zwischen dem Kanzler und Christian Lindner? Ja, so.
Da hinten am Tisch, den wir aufgebaut haben. Und da gehen wir jetzt hin. So, Herr Lindner, das war nichts mit Sommerpause. Vor 4 Wochen, da standen Sie mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler vor der Öffentlichkeit und alle dachten, jetzt haben wir einen Etatentwurf und die Sommerpause beginnt. Jetzt scheint alles wieder offen zu sein. Hier in der Nationalgalerie, da gibt es unten eine Ausstellung, die heißt Zerreißprobe. Und die Frage vorweg, kann dieser neuerliche Streit die Ampelkoalition am Ende doch noch zerreißen?
Wir haben keinen neuen Streit, sondern wir haben das Ergebnis verabredeter Prüfaufträge. Und schon bei der Vorstellung der Haushaltseinigung habe ich ja unterstrichen, dass alle Maßnahmen verfassungsgemäß sein müssen und wirtschaftlich vernünftig. Was die Koalition angeht, nehme ich allerdings mit Sorge wahr, dass die SPD-Fraktion viele Grundlagenentscheidungen in Frage stellt. Beispielsweise beim Thema Schuldenbremse und auch bei Fragen der Steuern, also Steuererhöhungen, werden da regelmäßig ins Gespräch gebracht. Ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen das ist. Meine Positionen sind aber bekannt.
Wir kommen zu Details gleich und werden Ihre Positionen noch abklopfen. Jetzt wollen wir erstmal.
Christian Lindner weiß natürlich selber, dass diejenigen, die in der SPD jetzt irgendwie mit höheren Steuervorschlägen kommen, Hinterbänkler bei den Abgeordneten sind oder in irgendwelchen Parteivorstandsgremien oder so sitzen. Aber die Mächtigen, ja, Lars Klingbeil, Olaf Scholz, Rolf Mützenich, ja, für die spielt das keine Rolle. Und natürlich ist Olaf Scholz derjenige, der da die ganze Richtung vorgibt und alles entscheidet. Ja, selbst ein Kevin Kühnert als Generalsekretär oder eine Saskia Esken als Parteivorsitzende. Saskia Esken kann zwar immer viel erzählen, aber gibt es davon irgendwas realpolitisch, was davon umgesetzt wurde, irgendwie was Progressives oder so. Ja, sie fordert immer viel Sondervermögen für die Bildung hier und keine Ahnung, was Schuldenbremse aussetzen da. Ja, ist ja nett, dass sie es fordert, aber scheinbar gibt es da keine Machtbasis für, um das irgendwie mal umzusetzen, irgendwas davon durchzubringen. So, Christian Lindner nutzt jetzt irgendwelche Hinterbänklerstimmen der SPD, die teilweise ja ökonomisch sehr vernünftig sind, aber eben nicht die Mehrheit der SPD leider repräsentieren, um sich davon abzugrenzen. Ja, ist ja toll.
Die Zuschauer auf den Stand der Dinge bringen. Thomas Reichert hat in 60 Sekunden zusammengestellt, was das mit dem Haushalt, dem Nichtzustandekommen eines Haushaltsentwurfs auf sich hat.
Für Christian Lindner war es seine größte Niederlage als Finanzminister. Den Nachtragshaushalt, den er erstellt hatte, kassiert im November das Verfassungsgericht. Das sollte, das durfte nicht nochmal passieren. 80 Stunden ringen die Ampelspitzen um den neuen Haushalt und um eine 17 Milliarden Lücke. Zur Einigung große Worte.
Wir haben uns neu der gemeinsamen Grundlagen unseres Regierungshandelns verständigt.
Doch schon droht neuer Ärger, denn die Haushaltslücke sollte unter anderem geschlossen werden, indem die Staatsunternehmen Bahn und Autobahn GmbH statt Zuschüssen nur noch Kredite bekommen. Verfassungsrechtlich riskant, sagen nun zwei Gutachten für das Finanzministerium.
Aus Sicht der
Stimmt beides nicht, ne? Also erstens nicht nur Kredite sondern statt Zuschüssen, sondern vor allem Eigenkapitalerhöhungen. Die Kredite, also Darlehen, wären nur on top, um nicht zu viel Eigenkapitalspritzen, Zuschüsse machen zu müssen. Aber Eigenkapitalerhöhungen und Zuschüsse sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, also Zuschüsse waren zum Beispiel geplant aus dem Klima- und Transformationsfonds an die Bahn. Weil da 60 Milliarden aber mit diesem Verfassungsgerichtsurteil rausgekürzt wurden, hat man gesagt, oh, dann machen wir das lieber als Eigenkapitalerhöhungen. Die gelten nicht als Geld ausgeben, sondern als Geld anlegen. Deshalb sind es finanzielle Transaktionen und die laufen an der Schuldenbremse vorbei. Mittlerweile ein alter Hut. Nur hier so zu tun, als wären es jetzt nur Darlehen statt Zuschüsse, stimmt nicht. Richtig ist, dass ungefähr 8 Milliarden an Darlehen an Bahn und Autobahn GmbH geplant wurden. Dafür ist die globale Minderausgabe, die jetzt im Haushalt 25 veranschlagt ist, mit 16 Milliarden außergewöhnlich groß. Üblich sind so 7 bis 9 Milliarden. Sie ist also ungefähr doppelt so groß. Globale Minderausgabe ist so ein Posten dafür, dass Mittel woanders nicht abfließen, um das dann auszugleichen. Also man könnte sagen, der Haushalt ist 16 Milliarden überbucht. Wenn alles laut Plan abfließt an Mitteln, dann würde der Staat mehr, der Bund mehr Schulden machen, als die Schuldenbremse erlaubt. Und wenn das aber geschieht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass das erstmal nur verrechnet wird mit dem sogenannten Kontrollkonto der Schuldenbremse. Wurde eingeführt mit Einführung der Schuldenbremse und weil vor allem Wolfgang Schäuble sehr häufig eben dann die schwarze Null gefahren hat und sogar weniger Schulden gemacht hat, als die Schuldenbremse eigentlich vorgesehen hat, sind auf diesem Konto Guthaben angewachsen. Ja? Und die betragen 50 Milliarden. Wenn jetzt die Ampel also ihren Haushalt überbucht und am Jahresende kommt raus, oh, ist ja doch mehr abgeflossen, doch mehr Schulden gemacht, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt, wird das nur mit diesem Kontrollkonto verrechnet und gut ist. Das geht nicht unendlich, denn wenn das ins Negative geht und größer als 1% des Bruttoinlandsproduktes ist, also wenn da minus 40 Milliarden draus würden, was erstmal noch ein weiter Weg ist, 90 Milliarden bis dahin, dann würde das eben die Neuverschuldung unter der Schuldenbremse erstmal einschränken. Bis dahin aber nicht. Bis dahin ist ein cleverer Schachzug, um trotz Schuldenbremse mehr Geld auszugeben und so ein bisschen den Fauxpas der Vergangenheit wieder wettzumachen, dass man sogar weniger ausgegeben hat, als die Schuldenbremse erlaubt hat. Also man könnte sagen, diese 50 Milliarden, die auf diesem Kontrollkonto sind, sind 50 Milliarden, die man auch hätte schuldenbremsenkonform in die Infrastruktur investieren können. Ja, hätte die Infrastruktur gut gebrauchen können. Ja, so, darum geht's. Und die zwei Gutachten, die das Finanzministerium in Auftrag gegeben hat, ist ein externes Gutachten von einem Juristen und eines vom wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums. Da sitzen vor allem Ökonomen drin und nicht Juristen. Das externe Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Darlehen an die Bahn kein Problem sind, dass Darlehen an die Autobahn GmbH vielleicht ein Problem sein könnten, weil die Autobahn GmbH keine eigenen Einnahmen hat, anders als die Bahn. Die nimmt ja Ticketeinnahmen, verdient also eigenes Geld. Und die Logik ist, wenn der Staat da Darlehen gibt und die sollen als finanzielle Transaktion gelten, muss es die Aussicht darauf geben, dass die Staatsunternehmen selber Einnahmen erzielen, aus denen sie die Kredite wieder tilgen können. Das ist bei der Bahn der Fall, bei der Autobahn GmbH des Bundes eben nicht, weil sie keine eigenen Einnahmen hat. Also was müsste man ändern? Man müsste der Autobahn GmbH Einnahmen verschaffen. Die Ampel könnte also überlegen, die Lkw-Maut, die es ja gibt und die erhöht wurde, die der Autobahn GmbH des Bundes zufließen zu lassen. Dann hätte die Einnahmen und dann könnte die auch Darlehen bekommen. Also Darlehen an Bahn gehen, Darlehen an Autobahn brauchen eine kleine Gesetzesänderung. Das Einzige, was nicht geht, und das sehen dann beide Gutachten so, ist das Vorhaben 4,9 Milliarden Euro, die bei der KfW noch liegen, weil sie für die Gaspreisbremse vorgesehen waren, die einfach in den Haushalt zu überführen. Das geht nicht. Aber das ist natürlich eine ganz andere Aussage als hier im ZDF-Einspieler, wonach einfach beide Gutachten sagen, dass das pauschal nicht geht. Das ist falsch.
Koalition ist das schon ein gravierender Rückschlag. Das hat einfach damit zu tun, dass man vielleicht doch zu wenig nachgedacht hat, ob das Ganze funktionieren kann.
Auch interessant, dass das ZDF hier nur Clemens Fuß vom IFO-Institut, ein arbeitgebernahes Institut, hier das kommentieren lässt und nicht noch beispielsweise einen gewerkschaftsnahen Ökonom, ja, oder den Juristen, der das Gutachten erstellt hat, selber. Wäre natürlich viel wertvoller gewesen.
Die Koalition muss also nachverhandeln. Die Milliardenlücke ist wieder da.
Ganz interessant ist, was Olaf Scholz selbst dazu gesagt hat. Der hat sich nämlich aus dem Urlaub eingemischt, ein Machtwort aus dem Kanzlerurlaub, schreibt die FAZ, und zwar gesagt, es bleibt ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte. Scholz bezieht sich auf das Gutachten des Rechtsprofessors Johannes Hellermann, das ist das Externe. Dieses fällt differenzierter aus als jenes, auf das sich Lindner meistens bezieht und das im Finanzministerium selbst erstellt worden ist, vom wissenschaftlichen Beirat. Lars Feld, der Chefökonom von Lindner, nimmt auch dieses BMF-eigene Gutachten und geht damit hausieren und versucht damit Politik zu machen. So nach dem Motto, oh, jetzt muss man dringend einmal nochmal nachverhandeln, das ist ja eben das, was die FDP will, das jetzt als Argument zu nutzen, um doch noch mehr Einschnitte beim Bürgergeld beispielsweise zu fordern. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP hat ja zuletzt mehr Differenzierung im Bürgergeld gefordert, also dass beispielsweise Arbeitslose mit Zuwanderungsgeschichte keine Zumutbarkeitskriterien mehr haben. Also dass denen quasi jeder Job überall vermittelt werden kann und wenn die den ablehnen, dann gibt es noch schärfere Sanktionen. Ja, auf vielen Ebenen unmenschlich, unwürdig, ja, verfassungswidrig, keine Gleichbehandlung etc. Aber ja, das Gutachten aus dem BMF soll jetzt instrumentalisiert werden oder als Argument genutzt werden, um solche schärferen Sanktionen, eine härtere Gangart im Sozialstaat dann jetzt möglich zu machen. Finde ich aber gut, dass Olaf Scholz hier so Stellung bezieht und eben auch klar sagt, laut Scholz stuft das juristische Gutachten die im Kanzleramt erdachten Pläne als rechtens ein, der Bahn und der Autobahn GmbH Darlehen zu gewähren. Das geht, sagt Scholz Zeit Online. Er zieht damit eine andere Schlussfolgerung als Christian Lindner, der große Zweifel an der Rechtmäßigkeit hat. Ah ja, gut. Ich finde es auf jeden Fall gut von Olaf Scholz, dass er immer Klartext spricht. Und genauso ist es auch. Ja, also die 5 Milliarden für die Gaspreisbremse, die kann man jetzt nicht anders verwenden. Das ist so ein bisschen so, wie die Corona-Milliarden umgewidmet wurden zu Klimamilliarden. So kann man jetzt nicht die Gaspreismilliarden, die aufgenommen wurden, und vorgesehen waren für eine Zeit, in der die Schuldenbremse ausgesetzt war wegen Ukraine-Krieg, jetzt für was anderes ausgeben. Da war das Verfassungsgerichtsurteil aus 21 recht klar. Weiß gar nicht, warum die das überhaupt noch prüfen lassen haben, weil also das war sehr, sehr eindeutig und sehr klar, dass das jetzt auch nicht funktioniert. Anders als eben diese Darlehensgeschichte an die Bahn und die Autobahn GmbH, die nochmal nur on top kommen, weil Eigenkapitalerhöhungen bekommen die so oder so.
Geht's auch rein technisch weiter?
Nun, die Größenordnung, über die wir jetzt noch sprechen, beträgt nach meiner Einschätzung etwa 5 Milliarden Euro.
Es ist genau die 5 Milliarden von der Gaspreisbremse. 4,9 aufgerundet, 5 Milliarden. In den Medien wurde häufig von 17 Milliarden gesprochen. Damit meinen die diese globale Minderausgabe. Und die tun immer so, als wären diese drei Maßnahmen, Darlehen an Bahn, Darlehen an Autobahn und Gaspreisbremse, dass diese Mittel, diese globale Minderausgabe auf Null hätten bringen sollen. Das war nie vorgesehen und deshalb ist Quatsch. Es gibt keine 17 Milliarden Euro Lücke, sondern höchstens die 5 Milliarden für die Gaspreisbremse. Aber wenn ja die Darlehen an die Bahn gehen beispielsweise und man noch bei der Autobahn GmbH hingeht und sagt, okay, den verschaffen wir jetzt Eigenmittel, kann man ja diese Darlehen gewähren. Kriegt man also 8 Milliarden, braucht man in der globalen Minderausgabe. Also nicht mehr dafür, und kann einfach die Mittel, die man, diese 5 Milliarden, um die es jetzt geht, einfach in die globale Minderausgabe packen. So, dann geht das gut. Im Zweifelsfall wird das überzogen. Huch, sind wir alle ganz überrascht am Jahresende, verrechnen das mit dem Kontrollkonto der Schuldenbremse und gut ist. Ne? Es gibt also auch keinen Grund, irgendwas nachzuverhandeln. Lasst einfach alles so laufen und setzt die Pläne, Darlehen an die Bahn und die Autobahn GmbH zu geben, einfach um. Ne? Einfach machen.
Ist allerdings nicht ganz richtig, wie im Einspieler dargestellt worden ist, dass es schon eine abschließende Verständigung über Maßnahmen etwa bei Bahn und Autobahn gegeben hätte, sondern das sind Prüfaufträge gewesen. Das ist auch sehr transparent gemacht worden. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass es verfassungsrechtliche Risiken gibt und Fragen einer konkreten Umsetzung. Und darüber werden wir jetzt miteinander sprechen. Ich will nur noch mal unterstreichen. Mir geht es darum...
Werden wir... Sie, der
innerhalb
Kanzler und
der
Habeck
jetzt erstmal? Innerhalb der Bundesregierung sprechen wir natürlich darüber bis Mitte August. Dann geht das ins parlamentarische Verfahren und Ende November soll der Deutsche Bundestag beschließen. Da ist also jetzt noch viel Zeit, um zu tragfähigen Lösungen zu finden. Ich will nur eins unterstreichen. Ich will einen Haushalt im Rahmen der Verfassung. Ich habe die politische Verantwortung für unsere Staatsfinanzen. Ich habe mich einmal auf einen Koalitionskompromiss eingelassen, der wackelig war und der von Karlsruhe verworfen worden ist. Das passiert mir kein zweites Mal.
Da geht es um die 60 Milliarden, die die GroKo für Corona vorgesehen hatte, aber bisher noch nicht ausgegeben hatte, die dann die Ampel in den Klima- und Transformationsfonds gebucht hat. Das hat Karlsruhe gesagt, das geht so nicht, aus mehreren Gründen. Ja, nicht nur, weil es eine Umwidmung ist von Corona zu Klima, sondern auch, weil es zu spät gemacht wurde, also im Jahr 22 nachträglich für das Jahr 21, auch das geht nicht. Und weil die Schuldenbremse für jedes Jahr, in dem die Ausgaben fließen, neu hätte ausgesetzt werden müssen, auch das macht es komplizierter. Ja, man kann nicht einmal die Schuldenbremse aussetzen, dann für mehrere Jahre danach sich einen Topf oder für die Jahre danach sich einen Topf bereitstellen, der dann immer abfließt, betreffe auch das Ahrtal, ja, wenn Ahrtal Überflutung ist und dafür will man in den nächsten 10 Jahren Wiederaufbau finanzieren, müsste man theoretisch für das Ahrtal 10 Jahre lang hintereinander die Notlagenklausel der Schuldenbremse aktivieren. Man kann es nicht einmal machen, einen Topf bereitstellen und sagen, hier habt ihr das Geld, bitte baut es wieder auf. Ökonomisch eine Dummheit, ja, aber nun ja, so hat Karlsruhe nun mal eben entschieden.
Und im Rahmen der Schuldenbremse also müssen wir mehr tun für Bildung, mehr tun für die Bundeswehr, mehr tun für Investitionen.
Das geht natürlich alles nicht, das Wunschkonzert. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Mehr tun für Sicherheit in Deutschland und die Bundeswehr.
Jetzt haben Sie sozusagen nochmal die Fläche dafür zu werben. Und bei der SPD gibt es den Verdacht, genau das wollten Sie. Die SPD ist stinksauer. Saskia Esken, Vorsitzende, sagt, es überschreitet die Grenze des Erträglichen, wenn sich jemand so wörtlich rücksichtslos aufführe wie Sie. Der Fraktionschef Mützenich sagt, er findet es unverantwortlich, dass Sie nach einem gefundenen Kompromiss sozusagen jetzt mit Ihren Prüfaufträgen vor die Presse treten. Die Frage dahinter ist, warum haben Sie das nicht vorher gelöst? Warum haben Sie vorher sozusagen dem Publikum schon suggeriert, wir haben einen prima Entwurf?
Entschuldigung.
Also es fühlt sich wirklich so an, als wäre die SPD und die FDP schon gegenseitig im Wahlkampf. Die Grünen halten sich ja irgendwie raus, ja, oder kommen nur mit Hinterbänklerstimmen dazu, aber es ist vor allem ein Ping-Pong zwischen SPD und FDP. Ja, und die beiden sind schon im Wahlkampfmodus. Sind auch die beiden, die ja im Vergleich zur Bundestagswahl am meisten Stimmen verloren haben. Vielleicht liegt es daran.
Und das ist Ihre Interpretation, vielleicht auch Ihre Berichterstattung. Aber es ist jedenfalls nicht das, was in der Regierung verabredet war. Verabredet war, dass wir einen Haushaltsentwurf vorlegen, wo es noch 3 Maßnahmen gibt, die das Kanzleramt vorgeschlagen hat und die verfassungsrechtlich geprüft werden. Und da habe ich schon bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs ganz transparent gesagt, ich werde unabhängige Sachverständige damit beauftragen und die Ergebnisse, die werden...
Unabhängige Sachverständige, also den Beirat des BMFs? Ja, weiß ich auch noch nicht, warum er das zusätzlich gemacht hat und das vor allem nutzt, ja wahrscheinlich deshalb, ja, um einem, sag ich mal, Gutachten zum eigenen Gunste zu haben. Eigentlich hätte ja das Gutachten von Hellermann, dem Juristen und Verfassungsexperten, gereicht. Naja.
Können wir dann auch politisch gemeinsam bewerten. Und das Ergebnis ist nun, wie es ist. Ich kann jedenfalls nur sagen, alle sollten ihre Lehre daraus gezogen haben, dass es schon einmal einen Haushaltsentwurf gab, wo sozialdemokratische Finanzpolitik umgesetzt worden ist. Das waren ja auch damals Ideen aus der SPD. Und der ist in Karlsruhe gescheitert.
Man könnte tatsächlich, stimmt, Idee von Olaf Scholz, diese Umwidmung der Corona-Milliarden so zu machen. Ökonomisch war die gut, rechtlich leider schlecht, aber nur, weil die Schuldenbremse eben so ausgestaltet ist, wie sie ausgestaltet ist und, naja, Karlsruhe so geurteilt hat. Das macht aber das juristische Urteil des Verfassungsgerichts, macht das noch nicht zur ökonomischen Dummheit. Ja.
Mir einen Vorwurf zu machen, dass ich das Grundgesetz einhalten will, das können die Bürgerinnen und Bürger beurteilen, wie das einzuschätzen ist.
Das finde ich auch immer geil. FDP und CDU sind immer ganz schnell dabei, wenn es um die Schuldenbremse geht, zu sagen, ja, das steht in der Verfassung. Oh Gott, ich will ja nicht die Verfassung brechen. Ich will mal daran erinnern, dass Carsten Dennemann vor kurzem bei Lanz saß und gefordert hat, dass das Bürgergeld komplett gestrichen wird für diejenigen, die sogenannte Totalverweigerer sind. Nicht nur der Regelsatz, sondern auch Heizkosten und Wohnung. Ja, völlig irre. Also hungernd auf die Straße werfen die Menschen. Und dass das gegen die Verfassung ist. Ja, Verfassungsgericht hat klar geurteilt, 2019 mehr als 30% Sanktionierung für eine kurze Zeit ist nicht drin. Und das auch nur beim Regelsatz. Ja, Wohnkosten, Heizkosten etc. Das alles darf davon nicht betroffen sein. Das heißt, die CDU hat den Boden des Grundgesetzes hier verlassen und FDP-Forderungen gehen in die gleiche Richtung. Da sagen die aber zur bestehenden Verfassung nichts. Ja, das ist denen das egal. Und da geht es sogar um Artikel 1, ja, nämlich, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Jemanden hungernd aus der Wohnung zu werfen, nur weil er einen Job ablehnt, heißt ja, man muss das Existenzminimum erarbeiten. Ja, so ist es aber nicht. Ne? So sieht es die Verfassung nicht vor. Gott sei Dank. Und die Krönung des Ganzen ist dann Jens Spahn, der hingeht und sagt, ja, wenn das nicht geht, dann müssen wir die Verfassung ändern. Ja? Also an die Grundrechte ran und die beschneiden. So, so viel dazu, wie viel FDP und CDU die Verfassung denn wirklich wert ist.
Sie sind der Bundesfinanzminister. Eigentlich nennt man es auch der
Verfassungspatrioten nur, wenn es für die eigenen, wenn es gerade opportun ist, für die eigenen Anliegen, aber nicht eben bedingungslos. Ja, wenn es um Asylbewerber oder Arbeitslose geht, die ein nicht das eigene Klientel sind und einem ein Dorn im Auge sind, oh, dann können wir auch schon mal über die Verfassung reden, ja, und über Grundrechte, kein Thema.
Der Vetominister, und jetzt schmähen Sie sozusagen die SPD, die Sie gedrängt hatte, einen Haushaltsentwurf vorzustellen.
Das habe ich nicht getan.
Sie haben gerade gesagt, ein sozialdemokratischer Entwurf, sinngemäß
das Ganze. Die Idee stammt, wir reden jetzt über den in Karlsruhe gescheiterten Haushalt.
Und das soll Ihnen nicht nochmal passieren.
Das war aber ein Kompromiss während der Koalitionsverhandlungen, als ich noch gar nicht Minister war. Nur, mir geht es nicht darum, jetzt die politische Verantwortung von mir zu weisen. Auch wenn ich damals nicht die Urheberschaft hatte, trage ich die Verantwortung. Nur meine Konsequenz ist eine andere. Meine Konsequenz ist nicht, das zu wiederholen. Meine Konsequenz ist, unsere Haushaltspolitik muss wirtschaftlich vernünftig und verfassungsmäßig sein.
Machen Sie doch einen konkreten Vorschlag. Wo wollen Sie diese knapp 5 Milliarden, von denen Sie sprachen, einsparen? Ganz konkret.
Das werden wir erst in der Regierung miteinander besprechen und dann gegebenenfalls auch im Parlament. Das mache ich nicht in der Öffentlichkeit.
Dann anders gefragt, wo ist Ihre rote Linie? Was geht mit Ihnen nicht?
Steuererhöhungen für die arbeitende Mitte in unserem Land.
Ja, lässt sich pauschal natürlich immer sagen, höhere Sozialbeiträge, da hat Christian Lindner kein Problem mit, denn Krankenkasse, Pflegekasse machen fettes Minus, da braucht es immer größere Bundeszuschüsse und weil er die nicht bereit ist zu geben, müssen die Sozialbeiträge für Krankenversicherung, Pflegeversicherung weiter steigen, die belasten die Mitte natürlich stark, auch Leute mit kleinen Einkommen, denn da gibt es nicht Freibeträge wie bei der Einkommenssteuer und gleichzeitig nach oben hin ist es aber begrenzt, weil wir die Beitragsbemessungsgrenzen haben. Also, dass die FDP für keine Belastung in der Mitte ist, ja, ist Quatsch. Nur Steuerbelastungen höhere, die meint er hier, die will er jetzt vermeiden. Ja, ist wie von einem FDP-Parteiplakat oder Wahlplakat abgelesen. Jut.
Jeder Haushalt braucht.
Und nochmal. Eigentlich braucht es keine Kürzung. Ja, eigentlich braucht es keine 5 Milliarden Kürzung, weil man kann es einfach über die globale Minderausgabe regeln, wie eben erklärt, dann ist jut.
Eine Vision. Man hat den Eindruck, bei Ihnen ist erstmal der Haushalt ums Haushalterische. Das ist Ihre Vision. Die Grünen haben vielleicht Klima, die SPD Soziales. Wo ist Ihre Vision für diesen Haushalt? Was ist die politische Richtung?
Meine Vision ist, dass wir wegkommen von Umverteilung, Bürokratisierung, Subventionen.
Ja, weil Deutschland so ein riesiges Umverteilungsland ist. Mhm, ja. Wo zum Beispiel Vermögen so wenig besteuert werden wie kaum einem anderen Land, aber Arbeit so hoch wie kaum in einem anderen Land. Ja. Große Umverteilungsland Deutschland. Ja, ja, ja.
Hin zur Zukunftsgestaltung. Deshalb habe ich ja eben ausgeführt, wir müssen Gelder umschichten. Es geht ja nicht um Sparen, sondern um Umschichten für mehr Bildung.
8 Milliarden Euro gibt der Finanzminister nächstes Jahr weniger aus als dieses Jahr. Das ist Sparen.
Das Startchancenprogramm. Ich will, dass wir mehr investieren in die digitale Infrastruktur.
Startchancenprogramm. 1 Milliarde pro Jahr in ein Bildungssystem, wo 170 Milliarden schon reinfließen und die Ergebnisse trotzdem scheiße sind. Wird die 1 Milliarde natürlich total der Gamechanger sein. Ja, ja, ja.
Struktur in Straße und Schiene. Das ist gelungen. Wir investieren auf Rekordniveau. 1 Milliarde mehr gibt es für die Sicherheitsbehörden. Wir stärken die Bundeswehr wie seit 25
und
Jahren
an dem
nicht.
Punkt
jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt kommt noch dazu. Die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Haushaltsentwurf sind für die nächsten beiden Jahre 23 Milliarden Euro Entlastung für die arbeitenden Menschen vorgesehen.
Aber was mich wundert, Sie sagen in dem...
Die 23 Milliarden Euro Entlastung, die Christian Lindner meint, sind eigentlich nur Verhinderung von Belastung, denn hier geht es um die kalte Progression. Kalte Progression bedeutet, Leute verdienen höhere Einkommen, weil aber auch die Preise steigen, haben sie real gar nicht mehr Kaufkraft, rutschen aber in höhere Steuertarife und haben deswegen real ein geringeres Netto als vorher. Und das ist die kalte Progression, die will er vermeiden. Deswegen werden die Grundfreibeträge und die Steuertarife um die Inflationsrate erhöht, damit, wenn man mehr verdient, aber nur so viel wie die Inflation zum Beispiel zugelegt hat, man nicht einen höheren Steuersatz zahlt, also nicht in eine höhere Steuertarife fällt. Das ist aber keine Entlastung, das ist eine Verhinderung von heimlicher Belastung, die außerdem insbesondere Gutverdienern hilft. Die sparen nämlich damit 4-mal so viel wie Geringverdiener.
Im hinteren Punkt, wir stärken die Bundeswehr. Wir sind in Zeiten der Zeitenwende, die Kanzler Scholz vor über 2 Jahren ja ausgerufen hat. Da muss doch im Grunde alles darauf gerichtet sein, Sicherheit, auch äußere Sicherheit. Die Bundesrepublik ist bedroht wie nie, sagen viele. Das heißt,
bedroht wie nie? Hot take.
Auch nicht sozusagen jetzt die Ukraine, alle Unterstützung. Und jetzt mal anders gefragt zum Haushalt. Nehmen wir an, Trump würde Präsident und die Unterstützung für die Ukraine aus Amerika bliebe aus. Wäre das Punkt, eine Notlage auszurufen, dass doch die Schuldenbremse zumindest ausgesetzt werden könnte?
Wir haben gerade im Kreis der G7 Finanzminister ein Gespräch über eine langfristige Stärkung der Finanzierung der Ukraine. Wir werden 50 Milliarden US-Dollar zusätzlich mobilisieren für die Ukraine, indem wir die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank nutzen. Das ist eine massive Stärkung der Finanzkraft, der Durchhaltefähigkeit.
Nutzen heißt in dem Fall übrigens nicht enteignen und die einfach der Ukraine geben, sondern, da sind ja viele Anleihen dabei, zum Teil auch Aktien, wenn die ausgelaufen sind, diese Gelder wieder anlegen, die dann Zinsen erwirtschaften und nur diese Zinsen dann nutzen, um sie der Ukraine zu geben. Also die kleinste aller möglichen Lösungen.
Fähigkeit der Ukraine, die wir jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Da arbeitet mein Team nahezu Tag und Nacht mit den Kollegen in Washington, in Brüssel und darüber hinaus daran. Und was die Frage der äußeren Sicherheit angeht, Herr Schmiese, ich muss nur noch einmal erinnern, dass wir als Reaktion auf die neue geopolitische Realität ja ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro beschlossen haben. Das war meine Initiative, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Auch jetzt im Haushalt 2025 wird der Verteidigungsminister all das an zusätzlichen Mitteln nochmal erhalten,
aber
was er nachgewiesen hat.
Da sagen doch viele, Herr Minister.
Und lassen Sie einen letzten Satz noch zu. Wir erfüllen das 2%-Ziel, das wir uns gegenüber der NATO ja gegeben haben. Das erfüllen wir bis in die 30er Jahre sicher.
Bis in die 30er Jahre. Und dann
bis in die 30er Jahre sicher, ist großer Quatsch, denn bis 2028 funktioniert das, weil man mit dem Sondervermögen Bundeswehr, die 100 Milliarden, wenn man diese Ausgaben mit dazu rechnet, kommt man auf die 2% der Wirtschaftsleistung, die für Verteidigung ausgegeben werden. Aber selbst das ist schon so ein bisschen gemogelt, denn die NATO erlaubt den Mitgliedsländern einen gewissen Spielraum, Interpretationsspielraum, was wirklich originäre Verteidigungsausgaben sind und was nicht. Ein Beispiel, die Zinskosten, die aus den 100 Milliarden Euro Schulden für die Bundeswehr, dem Sondervermögen entstehen, die werden bei der NATO als Verteidigungsausgaben gezählt. Das sind natürlich keine originären Ausgaben in Artillerie, in Ausrüstung der Truppe, in Jets, Panzer, was auch immer, sondern Zinszahlungen. Ja? Die werden aber dazugerechnet und damit dann die Quote erfüllt. In Zukunft soll es sogar so sein, da hat die Ampel gerade intern drüber beraten, das ist jetzt bekannt geworden, dass Investitionen in die Schiene oder die Straße auch mit als Verteidigungsausgaben zählen für die Erfüllung der 2% NATO-Quote. Weil ja auch Panzer beispielsweise über diese Infrastruktur fahren müssen im Verteidigungsfall. So, und deswegen, dass auch verteidigungsrelevante Ausgaben sind. Kann man alles machen, ökonomisch sicherlich sinnvoll, denn die 2%-Quote, dass sie jetzt so bierernst genommen wird, war ja in der Vergangenheit nicht so, liegt daran, dass Trump angekündigt hat, dass die Länder dies nicht machen. Die Unterstützung der USA verlieren, ja, die Solidarität da verlieren, der Bündnisfall dann eben nicht mehr für die gilt. Das ist die Drohung von Trump. Deswegen will sich Deutschland jetzt auch daran halten. Wenn man das dann ein bisschen schön rechnen kann, ist ja okay. Vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass ja, wenn ab 28 das Sondervermögen leer ist, im normalen Haushalt nicht 50, sondern 80 und 90 Milliarden ausgegeben werden müssen für die Verteidigung. Also 30 bis 40 Milliarden mehr, ja, ohne Sondervermögen. Das heißt, die müssen woanders von weggeschichtet werden, wenn die Schuldenbremse weiter gilt. Wenn Lindner jetzt also sagt, ja, bis in die 30 Jahre ist das sicher, ist eben nicht sicher. Ja? Weil woher diese 30 bis 40 Milliarden zusätzlich jedes Jahr nehmen? Offene Frage. Das hat sogar Scholz selbst zugegeben auf der Regierungspressekonferenz, als sie den Haushaltsentwurf hatten und gesagt, er bewirbt sich aber darum, das Problem, was dann ab 2028, wenn das Sondervermögen leer ist, entsteht, zu lösen. Nur, bis in die 30er Jahre sicher, das ist hier mit falschen Federn schmücken.
Klafft eine Riesenlücke schon 28. Das heißt, war dieses Sondervermögen von 100 Milliarden, was doll klingt, nicht viel zu klein gedacht, weil man jetzt sieht, das reicht überhaupt nicht, weil dieser Krieg sich fortsetzt und die Bedrohung bleibt.
Da geht es ja um die Ertüchtigung unserer Streitkräfte und 2% NATO-Ziel zu erreichen. Das ist in der Tat, wenn wir das über die nächsten Jahre machen, noch eine Anstrengung.
Eine Anstrengung, aha. Man muss also woanders wegkürzen. Interessant ist da der Vorschlag von Pistorius, dem derzeitigen Verteidigungsminister, der nämlich ein Gutachten erstellen lassen hat, wonach die Verteidigungsausgaben aus der Schuldenbremse komplett ausgeklammert werden könnten, weil man denen dann quasi auch selbst Verfassungsrang gibt. So war, glaube ich, die Logik. Und das wäre sicherlich interessant, weil dann könnte man die 2%-Quote erreichen, ohne woanders kürzen zu müssen. Das wäre ökonomisch sinnvoll, sofern denn man überzeugt ist von diesem 2% NATO-Ziel.
Sie sagen zu Recht, 2028 fehlen da noch Mittel. Und das ist die Richtungsentscheidung, die unser Land treffen muss. Wollen wir Schulden machen, Steuern erhöhen oder wechseln wir zu einer Politik der Strukturreform, übrigens auch im Sozialstaat, da Menschen arbeiten, statt Bürgergeld zu bekommen, machen wir eine Politik der Strukturreform in der Wirtschaft. Wir kommen
also, dass er glaubt, 40 Milliarden umschichten zu können, ja, indem beim Bürgergeld irgendwie härtere Regeln gelten, auch das großer Kokolores, das schafft man gar nicht. Ja.
Vielleicht gleich noch darauf zu sprechen, damit unser Land wieder Wachstum hat. Okay. Denn wirtschaftliche Stärke ist auch ein Faktor unserer geopolitischen Stärke.
Tja, wirtschaftliche Stärke steht Lindner aber nicht für. Und also, Ökonomen sind sich ja in vielem uneinig, aber in einem sind sich einig, wenn die Wirtschaft kriselt, muss der Staat mit Konjunkturpaketen dagegen ankurbeln. alle relevanten Konjunkturindikatoren, die wir haben, Konsum, Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe, Exporte, all das, Unternehmensinsolvenzen, all das negativ. Ja, seit Monaten, seit 2 Jahren negativ. Geht's bergab. Bruttoinlandsprodukt, fette Seitwärtsbewegung. Ja, nix nach oben, kein Impuls, gar nichts. Im letzten Quartal minus 0,1%, eher leichter Abwärtsrichtung. Dazu glauben, man könnte mit 8 Milliarden weniger Ausgaben im nächsten Jahr irgendwie die Wirtschaft ankurbeln und für so viel mehr Steuereinnahmen sorgen oder durch Vollbeschäftigung den Sozialstaat so entlasten. Ja, das ist Wunschdenken.
Ist auch ein Faktor unserer Sicherheit.
Aber es sieht ganz schön schlapp aus mit der wirtschaftlichen Stärke. Ich bringe Ihnen mal ein Zitat, das haben Sie auf dem Parteitag gesagt, sehr pathetisch. Für die Aufgabe Frieden und Freiheit in Deutschland, Europa und der Welt zu verteidigen, brauchen wir unsere Wirtschaftskraft.
Ja.
Das haben Sie jetzt gerade im Grunde noch mal zu anderen Worten gesagt. Aber gucken wir uns noch mal die Wirtschaftskraft an. Kein Wachstum. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Wirtschaft schrumpft und wandert aus. Und das alles nach 3 Jahren Mitregieren der selbsternannten Wirtschaftspartei FDP.
Das mal eine schöne Frage. Ja? Kompliment.
Das ist doch auch Ihr Zeugnis. Und das ist echt schlecht, oder?
Gute Frage, ey, wo geht ja mal richtig zur Sache?
2014 war Deutschland auf Platz 6 der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit. Und in 10 Jahren, nicht in 3, sind wir Jahr für Jahr schlechter geworden.
Auch in den letzten 3?
Auch in den letzten 3, weil wir nämlich unsere Energieversorgung vollständig umstellen mussten. Wir haben lange profitiert von günstigen fossilen Energieimporten aus Russland.
Auch geil, wie Christian Lindner auf dieses Standort-Ranking, ich glaube, es ist von der Boston Consulting Group, müsst ihr mal nachgucken, sich beruft, wenn es darum geht, wie es der Wirtschaft geht, der Deutschen, und nie über ganz normale Konjunkturindikatoren wie Arbeitslosigkeit, Auftragseingänge, Konsum etc. spricht. Ja? Oder wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht. Auch ein beliebtes Maß ist nun mal, wie es beispielsweise im Außenhandel läuft. Und Deutschland fährt jetzt wieder riesige Exportüberschüsse. Übrigens sogar EU-widrige Exportüberschüsse, weil die größer als 6% der Wirtschaftsleistung sein werden. Exportüberschuss heißt, man ist wettbewerbsfähig. Ja? Man verkauft mehr ans Ausland, als das Ausland bei einem einkauft. Auch das ist ihm egal, ja? Er hält sich lieber an dieses Standort-Ranking. Bei diesem Standort-Ranking ist es übrigens so, dass Staatsschulden per se negativ gewertet werden. Deutschland rankt, würde also abranken, wenn es jetzt, sag ich mal, mehr Schulden macht, um in Bildung zu investieren. Ja, geiles Ranking.
Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben deshalb eine hohe Inflation gehabt und viele wirtschaftliche Sorgen. Die Geschichte der letzten 2 Jahre, Herr Schmiese, würde ich nämlich anders beschreiben. Ich würde sagen, es ist gelungen, die befürchteten Strukturbrüche und den Verlust von Existenzen in Deutschland abzuwenden durch unser Regierungshandeln. Und jetzt ist die Aufgabe, nach 10 Jahren verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit wiederzugewinnen. Den ersten Schritt zu einer Wirtschaftswende haben wir getan, mit der sogenannten Wachstumsinitiative. Die umfasst steuerliche Anreize für Investitionen und Forschung.
Kennen wir, der Wirtschaft ist die viel zu mickrig.
Ich weiß nicht, ob das alle kennen.
Naja, die ist weit vorgestellt worden, 49 Punkte im Kleinen. Sie haben's.
Ich finde das geil, wie der ZDF-Moderator das abtut. Alles klar, kennen wir, kommen 49 Punkte, viel zu klein. Ja, ist mal offensiv, ja, ist mal gut. Lindner ein bisschen außer Reserve bringen.
In den Haushalt schon eingerechnet. Der Wirtschaft ist das viel zu klein, diese Wachstumsinitiative.
Ja, sehr richtig. 49 kleine Mini-Schräubchen zu drehen und zu glauben, dass damit der riesige 4 Billionen Euro Wirtschaftsleistungstanker Deutschland angeschoben wird. Ja, das ist so, als würde man ein kleines Plastikpaddel vom Deck irgendwie ins Wasser halten und zu glauben, man könnte damit den Riesentanker ankurbeln. Ja, geht nicht.
Initiative. Aber reden wir jetzt kurz, das ist ein wichtiger Punkt für Sie, die Schuldenbremse. Ja. Ihr Mantra ist ja immer, wir haben gar keine Mehrheit, die Schuldenbremse ganz zu reformieren. Das fordern ja Grüne und SPD andauernd. Sie sagen, uns fehlt dafür die Zweidrittelmehrheit, wir sind im gesetzlichen Rahmen. Ist ja richtig, aber reiten Sie nicht vielleicht ein totes Pferd? Denn bei der Union, hört man, tut sich was. Und zwar bei allen 7 Ministerpräsidenten, dass die bei der Schuldenbremse gar nicht mehr so fest stehen. Und wenn die umkippen, dann braucht keiner Christian Lindner für die Schuldenbremse.
Sie reden fast länger als ich in diesem Gespräch.
Okay. Ja, ist ja auch angenehm.
Ja, wir haben ja auch viele Themen. Also der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, jedenfalls hat sich klar zur Schuldenbremse bekannt. Und für mich ist auch keine Frage der Zweidrittelmehrheit, sondern was ist wirtschaftlich vernünftig?
Der erste. Ist auch geil, ne? Da ist er auch so beliebig. Sehr häufig sagt er, weil er auf die Schuldenbremse angesprochen, nee, steht in der Verfassung, werde ich nicht anzweifeln, weil steht ja in der Verfassung, ja. Und jetzt sagt er aber, oh, gibt es auch wirtschaftliche Vernunftsgründe für. Hm. Ja, mal so, mal so.
Der erste Punkt ist, Deutschland hat bald 1 Billion Euro Staatseinnahmen. Wir machen darüber hinaus noch Schulden. Schuldenbremse bedeutet ja nicht keine Neuverschuldung. Irgendwann müssen wir mit diesem Geld doch einmal lernen, auszukommen, Herr Schmiese.
Warum eigentlich? Ja? Warum muss ein Staatshaushalt per se ausgeglichen sein? Ist Quatsch. Einfache ökonomische Logik, wenn es in der Wirtschaft Sektoren gibt, wie zum Beispiel der Privatsektor, ich, du, ihr, alle, wir zusammen, die nun mal versuchen, immer zu sparen, also weniger auszugeben, als sie einnehmen, um für die Zukunft vorzusorgen, dann muss es wen anders geben, einen anderen Sektor, der mehr ausgibt, als er einnimmt. Sonst geht es ja nicht auf. Ja, wenn wir Plus machen wollen, muss wir anders Minus machen. Geht sonst nicht. Und Geld muss irgendwo herkommen. Und das geht in Deutschland halbwegs auf. Ja, die Privaten können viel sparen. Sogar die Unternehmen sind Nettosparer geworden, weil das Ausland die ganzen Schulden macht. Mit einem 7% Exportüberschuss. Da heißt natürlich, wir verkaufen mehr Güter ans Ausland, die zahlen aber mehr Geld an uns, als wir dahin überweisen für unsere Importe. Wäre das nicht so, hätte Deutschland nicht so einen riesigen Exportüberschuss, könnten die privaten Sparwünsche nur erfüllt werden, indem der Staat noch mehr Schulden macht. Also zu glauben, Staatshaushalt muss per se ausgeglichen sein, ist falsch. Wer das im Detail nochmal verstehen will, dem möchte ich nochmal hinweisen auf das Video, was es hier zuletzt gab, zum Vortrag von Professor Heiner Flassbeck. Der hat das en Detail mit den Salden nochmal erklärt. Sollte jeder wissen. Wäre auch gut, wenn Christian Lindner das wüsste. Nun ja, so ist es nun mal. Das ist also schon mal per se, ja, falsch. Und dann gab es natürlich noch hier wieder die schwarze Rhetorik. 1 Billion Euro an Steuereinnahmen. Damit, das muss doch reichen, das ist doch schon viel. 1 Billion Euro Steuereinnahmen ist erstens der Gesamtstaat. Zweitens will der damit ja nur suggerieren, hey, das ist eine große Zahl mit vielen Nullen. Das muss ja reichen. Nur, das sagt ja gar nichts, ob das gemessen an dem, was es an Investitionsbedarfen gibt, wie groß die Wirtschaftsleistung ist, dass das Preisniveau gestiegen ist, damit auch die Steuereinnahmen, ob das jetzt wirklich ausreicht oder nicht. Ja? Realität ist, die Steuereinnahmen sind auch hoch, weil die Preise gestiegen sind, nicht weil die Wirtschaft real gewachsen ist. Aber mit den Mitteln aus den laufenden Einnahmen lässt sich nicht genug investieren, um die marode Infrastruktur wieder in Schuss zu bringen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, Hans-Böckler-Stiftung und der Industrieverband fordern 40 bis 60 Milliarden Euro zusätzlich. Die sind da nun mal nicht drin.
Denn für jede Milliarde neue Schulden zahlen die Bürgerinnen und Bürger doch Zins und Tilgung.
Aber meine Frage
das
war,
sind doch keine Geschenke.
Es ist genau andersrum. Ne? Jede Milliarde neue Schulden, also der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, ist das 1 Milliarde, die in der Privatwirtschaft auf den Konten landet. Ja? Denn wenn der Staat 1 Milliarde mehr ausgibt, als er einnimmt, heißt das ja, die Privatwirtschaft nimmt 1 Milliarde mehr ein, als sie ausgibt. Minus des Staates, plus des Privatsektors. Und die Zinsen, die der Staat zahlt, zahlt er ja auf die Halter der Staatsanleihen. Das sind zum großen Teil die Zentralbank, Geschäftsbanken, Rentenfonds, Pensionsfonds, aber auch Einzelanleger. Jedenfalls Akteure der Privatwirtschaft. Das heißt, es ist nicht so, dass die Bürger diese Zinsen zahlen, die Privatwirtschaft, der Privatsektor für Schulden des Staates, sondern Schulden des Staates heißt, es gibt neue Geldvermögen für die Privatwirtschaft, die dann auch noch verzinst werden. Natürlich sind die Zinsausgaben des Staates die Zinseinnahmen der Privatwirtschaft. Die machen die also reicher. Man kann die blöd finden, ich finde die auch blöd. Idealerweise wäre für mich ein Staatshaushalt, der völlig ohne Zinszahlungen auskommt, einfach weil der Staat sein eigenes Privileg, nämlich die eigene Währung erzeugen zu können, einfach nutzt, ja, und nicht Anleihen verkauft. Wie das gehen kann, habe ich im Geld für die Welt hier Newsletter in diesem Artikel hier erklärt. Was wäre, wenn der Staat keine Zinsen zahlen müsste? Packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Ein ganzer Staatshaushalt ohne Zinskosten, ginge das? Ein Gedankenexperiment. Spoiler, ja, ginge. Müsste halt ein paar Sachen ändern. Aber dann wäre das Argument von Christian Lindner, was er ohnehin falsch wiedergibt, aber gar keins, weil es gar nicht anfiele.
Zweites Argument. Die
Union. Zinsausgaben sind nämlich sehr unproduktive Ausgaben.
Steht, sagen Sie das nur, glauben Sie, die Union steht?
Das wird sich zeigen. Ich jedenfalls stehe und ich will mein zweites Argument nennen. Das erste Argument ist Zinsen. Wir müssen die Zinsen auf einem niedrigen Niveau halten, die unser Staat zahlt. Ich gebe lieber 1 Milliarde in den Straßenbau als 1 Milliarde in Zinsen für alte Schulden. Aber es gibt.
Ich auch. Ja, definitiv. Deswegen Zinsen niedrig halten gut. Ich bin auch für einen permanenten Nullzins oder dass der Staat keine Anleihen mehr verkauft, sondern dass die Zentralbank Anleihen für sich verkauft, um geldpolitische Ziele damit zu erreichen, aber den Staat einfach sein Konto überziehen lässt. Wie in dem erwähnten Artikel erklärt, checkt das gerne mal aus. Sicherlich, also für diese Frage hochinteressant. Wir reden da so falsch drüber, es ist wirklich schrecklich. Also Zinsausgaben sind unproduktiv, Bildungsinvestitionen sind produktiv, da bin ich auch total dafür. Nur, also Lindners eigenes Klientel fände das natürlich blöd, wenn es weniger Zinsausgaben gäbe. Und er tut so, als wären die Zinsausgaben niedrig, wenn der Staat wenig Schulden macht. Die Realität ist aber, der größte Einflussfaktor auf die Zinskosten des Staates sind die Leitzinsen, die Zentralbank festlegt. Die hat die in letzter Zeit erhöht, zuletzt mal wieder einmal gesenkt. Aber wenn man guckt, die letzten 3 Jahre sind die von 0 auf fast 5% erhöht worden. Und jetzt zuletzt einmal wieder 0,25 Prozentpunkte runter. Aber das macht ja viel mehr mit dem Zinsniveau, als ob Deutschland jetzt mal 10 Milliarden mehr oder weniger Schulden macht.
Zweites Argument, das in der Debatte in Deutschland völlig unterbelichtet ist. Wir haben europäische Stabilitätsregeln. Deutschland kann nicht einfach so viel Schulden machen, wie wir uns das vorstellen, wie manche das wollen, wie das von SPD und Grünen gefordert wird. Wir müssen uns an die europäischen Regeln halten. Und diese europäischen Regeln geben uns auch Grenzen vor. Diese ganzen Milliardenprogramme, die da gefordert werden, und da noch ein Sondervermögen, die widersprechen nach meiner festen Überzeugung alle dem europäischen Recht. Und was würde uns passieren, wenn wir sagen, wir brechen vorsätzlich europäische Regeln, wir brechen den Stabilitätspakt? Das wäre doch eine
Machen wir längst, wenn es um die Regeln für den Exportüberschuss gilt. Ne, das sind nur 6% erlaubt gewesen. Lagen wir jahrelang drüber, legen wir bald wieder drüber. Haben wir in letzter Zeit nur nicht drüber gelegen, weil die Importe so angewachsen sind, weil die Energie so teuer geworden ist. Das hat den Exportüberschuss geschmälert. Dafür interessiert sich Christian Lindner auch nicht. Er hat recht, die europäischen Schuldenregeln sind zu eng. Ja, auch an die müsste man ran. Selbst wenn Deutschland die Schuldenbremse abschafft, würden die dafür sorgen, dass es nicht genug Spielraum für Investitionen gibt. Hat er einen Punkt. Nur die Schuldenbremse ist ja noch strenger als die europäischen Regeln. Die sehen, im Fall von Deutschland würden die vorsehen, 0,5% Defizit machen zu dürfen. Die Schuldenbremse sieht nur 0,35% vor. Interessant, die CDU, Ministerpräsidenten überlegen, die Schuldenbremse für die Länder, die 0,0% Neuverschuldung vorsieht, dahingehend anzupassen auf 0,15%, denn damit hätte man quasi 0,15% für Länder, 0,35% für den Bund, wäre man bei diesen 0,5%, die den europäischen Regeln entsprechen würden. Sich als Musterschüler aufzustellen, zu gebaren, zu glauben, wenn Deutschland jetzt die EU-Schuldenregeln reißt, ja, dann würde das für alle anderen bedeuten, die können einen Freifahrtschein machen. Politökonomisch ein sehr schwieriges Argument. Vor allem deshalb, weil Deutschland mit dem großen Exportüberschuss Frankreich und Italien Importüberschüsse aufgezwängt hat. Das wiederum bedeutet, Frankreich und Italien müssen mehr Staatsschulden machen, wenn auch den Ländern die Privaten eben sparen wollen. Nochmal der Verweis auf den Vortrag von Heiner Flassbeck, der auch das zur EU-Dimension perfekt erklärt hat. Diese Herangehensweise, also Deutschland ist irgendwie Vorbild mit rigider Sparpolitik für alle anderen Länder in der Eurozone, das ist sehr toxisch. Das wird die Eurozone über kurz oder lang, bin ich fest überzeugt, weiter schwächen, im Ernstfall sogar auseinandertreiben. Man kann also nur hoffen, dass das ein vorletztes Interview als Finanzminister gewesen ist.
Einladung an andere in Europa, zum Beispiel in Italien, auch wieder mehr Schulden zu machen, als tragfähig ist. Und deshalb muss Deutschland durch Vorbild führen. Bildung, ja. Bundeswehr, Wirtschaftsförderung muss im Rahmen der Verfassung erfolgen.
Fassen wir jetzt.
Thema Vorbild. Im internationalen Vergleich mit Industriestaaten gibt Deutschland unterdurchschnittlich viel für Bildung aus und unterdurchschnittlich wenig für Investitionen und hat, wenn man es Wachstum vergleicht, ist es auch fast auf dem letzten Platz. Also so viel zum Thema Vorbild. Ja. Schuldenstand, da ist Deutschland vermeintlich Vorbild, weil alle sich an ein falsches Ideal halten. Aber bei allen anderen relevanten Indikatoren leider nicht.
Jetzt nochmal zusammen, das, was Sie ja auch zugegeben haben. Haushalt steht noch nicht. Ampel ist in schwerer Not, Wirtschaft auch, FDP so an der Kippe.
Auf welcher Grundlage auch? Ihre Zusammenfassung,
ja, aber Sie haben nicht wirklich widersprochen.
Auf das kann Grundlage ich jetzt gerne machen.
Ja, er ist mit allen Abwassern gewaschen hier, der ZDF-Moderator. Das finde ich gut.
Auf welcher Grundlage wollen Sie denn Bundesfinanzminister auch in einer künftigen Regierung bleiben?
Im nächsten Jahr werden die Karten völlig neu gemischt, Herr Schmiese.
Wir kennen na klar, Herr Schmiese.
Noch nicht die Wahlprogramme. Die Schlangenlinie der CDU.
Wahlprogramm ist natürlich immer sehr entscheidend für die Wahlen. Ja, wer kennt's nicht, ne? Ja. SPD wird ja auch wegen ihres Wahlprogramms dann gewählt, wo die Vermögensteuer versprechen und plötzlich und eine große Einkommenssteuerreform und davon bleibt dann nichts mehr übrig. Ja. Klar, Herr Lindner, wenn die Wahlprogramme kommen, das wird ein Gamechanger.
In der Finanzpolitik haben ja Sie selbst gerade angesprochen. SPD und Grüne haben sich klar positioniert für Steuererhöhungen beispielsweise. Und wir werden jetzt die abschließenden Wahlpläne.
Oh mein geil, dass Steuererhöhungen per se dargestellt werden, als würden die alle betreffen. Betreffen natürlich die Leute, die entweder viel besitzen, viel erben oder viel verdienen. Für die sollen die Steuern hoch, laut SPD und Grüne. Und für die Menschen, die wenig oder kleine oder mittlere Einkommen haben, eher runter. Ja? Dass das für Lindner pauschal Steuererhöhungen sind, Framing. Ja? Ganz klassisches Framing.
Programme betrachten. Ich kann für die FDP jedenfalls sagen, wir gehen eigenständig in die nächste Bundestagswahl mit dem klaren Bekenntnis, dass wir weiter die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe entlasten wollen bei Steuern und
weiter? Ne, wo wurden die denn groß entlastet? Also außer Inflationsausgleich habe ich da nicht viel gesehen.
Bei der Bürokratie mit der klaren Zusage, dass wir die Freiheit der privaten Lebensführung verteidigen wollen und dass wir eine andere Einwanderungs- und Sozialpolitik wollen. Kurz gesagt, wir wollen, dass Menschen arbeiten und nicht von Sozialleistungen leben, obwohl sie arbeiten könnten. Da liegen Milliardensummen, Herr Schmiese.
Milliardensumme, ne? Das müsste ja voraussetzen, dass es etliche 100.000 Totalverweigerer gibt. Gibt es aber nicht. Das in einer Situation zu sagen, wo die offenen Stellen sinken, wo die Arbeitslosigkeit steigt, wo die Kurzarbeit steigt, ja auch wieder an der Realität völlig vorbei.
Und wir wollen die irreguläre Migration nach Deutschland unterbinden. Unser Land muss weltoffen bleiben für die klugen Köpfe und fleißigen Hände. Wir bleiben solidarisch.
Mit denen ist man solidarisch, ja. Aber mit denen, die nicht fleißig sind und nicht klug im Auge von Herrn Lindner, also nicht.
Aber wir erlauben nicht, dass Trittbrettfahrer kommen.
Das ist also, ja, Zuwanderung in Deutschland gibt es also zwei Kategorien. Klug, fleißig ist die eine und die zweite sind Trittbrettfahrer. Ja, also wenn Leute vor Krieg fliehen, dann müssen die leider entweder kluge Köpfe sein oder fleißig, ansonsten sind die leider Trittbrettfahrer. Ja. Die nur dem armen Finanzminister auf der Tasche liegen. Ja, ja, unwürdig. Unwürdig eines Demokraten und eines Finanzministers. Was soll man dazu sagen? Wie fandet ihr das Interview? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Es war mal wieder, und da hatte Saskia Esken recht, an der Grenze des Erträglichen. Tja. Checkt außerdem nochmal aus die Fiscal Future Stellenbeschreibung. Links dazu in der Videobeschreibung. Bewerbungsfrist ist der 19.8., also man muss sich ein bisschen ranhalten, aber kriegt man ja alles hin. Fiscal Future macht gute Arbeit. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus. Ciao, ciao.